Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Herz und Bildung. Mein Name ist Anja Leuthard. Ich bin Schulsozialarbeiterin mit Herz und gegenüber von mir sitzt
Andrea Trinkler, Primarlehrperson und Mami. Und aktuell gerade in der Ausbildung zum neuen Autoritätscoach. Und ich glaube, Anja, heute in der heutigen Folge kann ich vielleicht das eine oder andere von dem Wissen einfliessen lassen. Wir werden es sehen. Und gleichzeitig möchten wir zuerst die Chance noch nutzen, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal so ein bisschen Orientierung zu geben, gell?
Das ist auch das Prinzip der neuen Autorität. Genau, ja, Andrea und ich, wir sind zusammengesessen im Kaffee. Wir haben gesagt, wie geht es denn jetzt weiter mit dem Podcast? Ihr habt schon gemerkt, jetzt haben wir die letzte Folge rausgelandet. Dann ist nicht wie im normalen 2-Wochen-Rhythmus die nächste Folge gekommen. Und wir haben gesagt, wir machen weiter. Wir machen es aber ein bisschen dezimierter weiter. Wir bringen nur noch einmal im Monat eine Folge raus und nicht jede zweite Woche. Das gibt mir zumindest ein bisschen Luft. Ja, das lässt sich einfach besser vereinbaren mit meinem Arbeitsalltag, weil ich gemerkt habe, mitschneiden und vorbereiten, es sind ein Haufen Stunden, die in den Podcast reinfließen. Mir macht es Spass. Und gleichzeitig ist es immer ein To-Do auf meiner Liste. Und ja, ich habe gefunden, weitermachen, ja, aber ein bisschen reduzieren. Mm. Tut auch gut.
Tut mega gut. Und ich glaube, also auch wenn man ja irgendwie ein bisschen später zu uns gestossen ist und Herz und Bildung entdeckt hat, hat man ja noch ganz viele weitere Podcasts, die man in der Zwischenzeit, falls ihr lange Zeit habt nach uns, auch reinhören können. Ja, und dementsprechend, wir kommen. Wir sind alle 4 Wochen mit einer neuen Folge am Start. Lieben es, glaube ich, nach wie vor mega fest den Austausch und haben mega Freude an dem, gell? So gut. Wollen wir starten?
Wollen wir starten?
Wir haben nämlich heute ein Thema, das wir aus einem Referat einerseits mitgenommen haben, wo wir letzten Winter hatten. Ja, im Winter haben wir das gehabt. Und von einer Zuhörerin auch noch zugesendet bekommen haben. Und zwar geht es um Verweigerung so in der Mittelstufe. Also es ist jetzt gerade von beiden so ab dem Mittelstufenalter gekommen. Und dementsprechend, ja, magst du vielleicht gerade schon mal so ein bisschen etwas dazu sagen, Anja, Verweigerung. Was versteht man vielleicht darunter? Oder
also ich kann dir einfach sagen, was ich im Alltag erlebe, wenn Lehrpersonen zu mir kommen und sagen, das Kind verweigert. Dann geht es eigentlich immer darum, das Kind sollte etwas schaffen und das will es nicht machen und verweigert die Arbeit. Oder wenn es dann Richtung Schulverweigerung geht, dass es gar nicht erst in die Schule kommt.
Das wäre so die äußerste, letzte Form in dem Sinn von kompletter Verweigerung, oder? Also der Schulabsentismus, der ein grosses Thema ist, wo jetzt gerade vor ein paar Wochen die Rundschau auch einen spannenden Doc darüber herausgegeben hat. Über das reden wir wie nicht unbedingt über die Endverweigerung von dem Absentismus, sondern wir wollen es wie so ein bisschen aufgleisen, dass wir so die kurzen Sequenzen, wo das Kind in Widerstand geht, versuchen aufzuschlüsseln jetzt im heutigen Podcast. Die Zuhörerin, die uns das zugesendet hat und geschrieben hat, eben, es ging bei ihr oftmals um das Thema Verweigerung, hat ein Beispiel genannt, dass sie im Plenum eine Einführung macht und wenn sie im Plenum dann irgendwie den Input gibt, fängt das Kind an, wie auf so stören und sich querstellen und anscheinend hat sie mit dem Kind schon eine Abmachung, dass, wenn es wie nicht geht, dass es raus darf und sich quasi in einen Ruheraum oder in einen, auf den Pausenplatz oder wo auch immer, darf sich zurückziehen und wie so ein Timeout nehmen. Und sie hat dem Schüler das vorgeschlagen, mach doch das. Und dann hat er aber auch gefunden, nein, das ist es jetzt im Fall auch gerade nicht. Und ist da geblieben. Und das Thema, das sie jetzt auch so ein bisschen geschildert hat, ist in dieser Mittelstufe, wo ja dann so ein bisschen die Peers entscheidend werden, dass es einfach schwierig ist, wenn eines so verweigern oder ausbrechen, dass die anderen drinnen bleiben können und nicht mitziehen.
Das ist die Schwierigkeit oder ist das die Angst? Also das ist immer die Frage, oder ist das schon passiert oder ist es einfach eine Angst von der Lehrperson, das sagt, wenn jetzt das weitergeht, dann passiert wahrscheinlich das und das. Und wenn es eine Angst ist, dann würde ich sagen, entsteht die Angst meistens aus so einem Ohnmachtgefühl raus. Oder man hat das Gefühl, man würde die Situation nicht Herr und man kann sie wie nicht managen. Und dann hat man Angst, dass das übergreift auf die anderen. Und dann hast du einfach schon Angst im System und bist nicht mehr ruhig und gelassen. Und ich glaube, das merken die Kinder. Und dann ist, ich habe das Gefühl, wenn man so Situationen hat und die fährt davon besprechen, das würde ich wirklich empfehlen, oder zusammensitzen und sagen, okay, was und wann ist es genau? Und was passiert wirklich? Und vor was habe ich Angst? Was interpretiere ich rein? Und was weiß ich nicht? Dass man das mal so auseinanderdröselt. Weil in der Regel wird dann das Problem in Anführungs- und Schlusszeichen schon mal ein bisschen kleiner. Und dann geht es auch so über, wie tue ich dann Verantwortung übernehmen, oder? Und Lehrpersonen fühlen sich ja dann verantwortlich für das. Und das passiert oft, dass man dann das Gefühl hat, ja gut, ich bin jetzt verantwortlich für das, dass sich das Verhalten ändert. Und das ist etwas, wo man nicht, also wir können da, wir können wie gewisse Faktoren mit einbeziehen, um zu sagen, okay, so haben wir größere Chancen, dass eine Verhaltensveränderung stattfindet. Aber wir können nicht den Knopf drücken und wir können auch nicht irgendetwas machen und sagen, so, und jetzt der Zauberstab, das Verhalten wird sich ändern. Und ich habe immer so das Gefühl, die Lehrpersonen brauchen dort auch ein Stück weit Entlastung, um das auch wieder zu hören und zu sagen, schau, so und so ist die Situation. Und wenn du da machst, also konkret zum Beispiel dem Kind sagst, ich will, dass du an dem schaffst, also dass es wie merkt, okay, du verhaltest dich zwar jetzt nicht dementsprechend und gleichzeitig möchte ich, dass du dich so verhaltest und dass das auch Klasse gehört. Das ist mega wichtig, gruppendynamisch gesehen, gerade wenn es um die Angst geht, dass die anderen dann nachziehen, weil dann signalisierst du, das wird die Norm bei uns. Und dann übernimmst du schon sehr viel Verantwortung. Und wenn du das schaffst, in einer Ruhe überzubringen und nicht Alarm machst, indem dass du in die Überspannung kommst oder eben mit sehr viel Macht, also von oben runter sagst, dann merken das Kind. Dann merken sie, ah, okay, unsere Lehrperson ist noch entspannt, sie bleibt in der Beziehung und gleichzeitig setzt sie einen Rahmen und sagt, dein Verhalten ist im Moment nicht okay.
Und das merke ich auch selber als Lehrperson. Die Schwierigkeit ist dann wirklich, nachdem du das gesagt hast, ich erwarte von dir, dass du das jetzt machst, dass du eigentlich das Verhalten des Kindes nachher tolerierst, wie auch immer, dass es rauskommt. In dem Moment ist die Ansage ja gemacht. Und das Einzige, was wir als Lehrperson dann in dem bisschen späteren Moment noch mal machen kannst, ist, das Kind noch mal zu dir beten oder zum Kind gehen und sagen, hey, ich möchte in einem ruhigen Moment noch mal mit dir über das reden. Aber das Verhalten, das nachher das Kind zeigt, musst du eigentlich wie zulassen.
Ja.
Ein Stück weit, oder? Also das ist ja dann, glaube ich, die Gefahr, dass man dann eben fährt, das macht Ping-Pong aus. Oder das Kind sagt, nein, sicher nicht mache ich das, ich habe überhaupt keinen Bock auf das. Und dann sagt der Lehrer, klar, alle machen jetzt, du hast jetzt das zu machen. Und sagt das Kind, Quatsch, das ist ein Scheiß, rührt das Heft weg und steht irgendwie noch im Raum auf und tut noch sich aufblustern. Und dann, oder, dass du dort nicht kippst als Lehrperson und findest, und jetzt hockst du hin und jetzt machst du das, ist auch schwierig. Du musst wirklich so in deinem inneren Frieden und in deiner Ruhe sein und auch gleichzeitig in deiner sicheren Haltung, dass eben nicht das Ohnmachtsgefühl über dich dann kommt und so, wow, jetzt geht mir gerade die Situation flöten, sondern dass wie so, findest du, es ist okay, es ist sie's jetzt gerade, es geht gerade nicht. Und ich habe meine Ansage gemacht, was ich erwarte und bleibe da, egal was für ein Verhalten kommt und ich komme noch mal darauf zurück. Also ich gehe sogar noch einmal rein und das ist ja dann auch wichtig für die anderen, wie zu hören. Ich glaube, wenn er dann raus oder sie raus dürfte und es wäre nachher wie, wenn nichts gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich nicht so beharrlich. Also braucht es vermutlich das, dass man noch mal dann sagt, ich will gerne noch mal mit dir in einer ruhigen Minute über das reden.
Ja, also ich denke, es ist ein Mix aus allem. Also es gibt, ich glaube, es gibt nicht Milchbüchli-Rezept, weil die Kinder ja auch alle anders sind und anderes Temperament haben, anders die Hei, oder? Wie es die Hei läuft, ist ein mega ausschlaggebender Punkt. Oder? Wenn sie in Verhaltensmuster, oder wenn sie das Verhaltensmuster von der Lehrperson nicht kennt, sondern, und die Hei ganz anders auf nicht mitmachen oder verweigern reagiert würde, dann würde wahrscheinlich, würde ich sagen, das Kind einfach mal die Strategie wählen, die es kennt. Aber wenn man sagt, ja gut, das läuft jetzt da nicht. Und dort wieso eben die Ruhe haben als Lehrperson und sagen, das Wichtigste habe ich schon mal gemacht. Ich habe die Orientierung für das Kind und für die Gruppe oder Klasse hergestellt, indem ich gesagt habe, das Verhalten ist nicht okay, ich möchte, dass du das machst. Und dort eben dann, oder, also ich erlebe es manchmal auch so, dass man manchmal zu viel zu fest um die Verweigerung herum so wie kreist und so sehr zu beharrlich ist, anstatt dass man dem Kind nochmal Einstiegsmöglichkeiten gibt. Und das ist bei uns Erwachsenen nicht anders, oder? Wenn wir in einer Gruppe arbeiten unter Erwachsenen, jemanden haben, der den Lead hat, der die Ansagen macht. Und der kommt und sagt, Andrea, ich möchte jetzt nicht, dass du das und das machst, sondern das. Und er bleibt oder sie bleibt vor dir stehen und starrt dich an. Ist das enorm unangenehm für dich? Und es ist umso schwieriger, nicht das Gesicht zu verlieren, indem du jetzt dem folgst. Also das heisst, wenn du eine Ansage überkommst und sich nachher die leitende Person ein bisschen entfernt, dann gibst du Raum, um wieder einsteigen und ohne, dass man das Gesicht verliert. Und das geht den Schülern und Schülerinnen genauso. Und das ist etwas, oder? Das heisst dann nicht, es interessiert mich nicht, man kann immer noch Blickkontakt haben, aber ich erlebe es oft, dass wenn Kinder nicht wollen und du sagst, Lukas, ich möchte, dass du das jetzt machst und du dich von ihm distanzierst. Und er merkt, okay, ich komme ein bisschen Raum über, ich kann mich jetzt so arrangieren, ich kann vielleicht nochmal mit den Augen rollen, meinetwegen oder so. Und dann zu führen, dass es dann viel besser klappt. Hm. Und dann ist auch, also bei mir ist auch immer wieder die Frage, oder, ist es ein Anstehen vom Kind, versteht es etwas nicht und darum kann es nicht einsteigen? Oder, und das gibt es auch, es ist einfach ein Nein, ich will es nicht machen. Und dann geht es schon, finde ich, auch darum, um Rang und Stellung zu klären. Oder? Und dann kann man, also dann sage ich meinem Kind, schau, ich bin verantwortlich, dass ihr alle gut arbeiten könnt. Ich bin die Lehrperson oder die Schulsozialarbeiterin und du bist der Schüler oder die Schülerin. Und das gibt, oder es gibt manchmal Kinder, die brauchen wie die Ansage, die Orientierung nochmal, dass sie merken, ah, okay, da ist mein Platz und da ist meine Rolle. Und das, ohne dass du es bloßstellst, also ohne dass du es eben anschreist oder dich aufbaust, energetisch, körperlich, mit zu nahe hineingehen. Es braucht gar nicht so viel Nähe, um das machen zu können. Und es kann ganz ruhig und sanft tönen. Und gleichzeitig ist es wie ein Moment, wo das Kind schnell, okay, aha, ich muss also machen, was die oder der da vorne sagt. Mhm.
Und es ist nachher immer noch wieder Spielraum, ob es es dann macht oder nicht. Aber die Orientierung ist da, oder?
Genau.
Und das hilft sicher schon mal und unter Umständen hilft es sogar dann beim Einhängen vom Kind. Und was mir noch vielleicht wichtig ist oder was ich auch mega fest jetzt aus dieser Weiterbildung zum neuen Autoritätscoach mitgenommen habe, wir haben lange über Verweigerung und das Wort haben sie sehr schnell uns dann umgewandelt in die Vermeidung, weil die Verweigerung hat wie so fest auch einen Unterstellungspunkt drin, sodass man das extra macht, oder? Ich verweigere jetzt etwas. Und eigentlich das Dahinterliegende ist wahrscheinlich eben entweder eine Blockade, an Scham, an Angst, an was auch immer, also eine Vermeidung, wo jetzt einfach für mich ist da eine Grenze und ich kann da wie nicht drüber rein. Und es war krass, ich habe ich glaube, etwa eineinhalb Tage braucht an dieser Weiterbildung, bis ich weggekommen bin von dieser Verweigerung, oder? Aus dieser Lehrpersonensicht, wo ich wirklich gefunden habe, hey, nein, aber manchmal gibt es den Moment, wo es wirklich quasi extra das macht und so, bis ich dann habe einordnen bei mir selber, es ist wirklich die Vermeidung und die Verweigerung ist eigentlich wie meine Unterstellung, die ich dem Kind dann zuschreibe. Und wenn wir die Vermeidung anfangen, auseinanderdröseln und anschauen, was dahinter steckt, oder was ich auch sehr spannend gefunden habe, wenn im Leben Vermeidung sogar sehr wichtig und wertvoll ist. Mhm. Also, sie haben uns Frage gestellt an dieser Weiterbildung, wann hast du das letzte Mal etwas vermieden und warum? Und wir sind eigentlich durchs Band auf extrem wertvolle und wichtige Momente in unserem Leben gekommen, wo wir Sachen anders entschieden haben, wie es von uns vielleicht erwartet worden wäre. Und haben müssen sagen, und es war mega wichtig, dass wir dort Nein können sagen und einen Stopp reinhauen. Und wenn man die Verweigerung dann so aufschlüsseln und anschauen, was sie zum Beispiel auch gesagt haben, Verweigerung ist ja wirklich eigentlich mega schwierig, um mit der Person, die jetzt das gerade macht, in Kontakt zu kommen. Es gibt eigentlich einen Kontaktabbruch. Kannst du einhängen? Ich glaube, du hast nach Luft geschnappt.
Ich glaube, es kommt darauf an, wie man Kontakt definiert. Mhm. Wenn man von den Kindern erwartet, dass sie ihr Verhalten reflektieren und erklären, dann bin ich sicher, dass es in die nächste Überforderung führt und sie dann noch mehr zurückweisen oder in die Vermeidung gehen. Und wenn man Kontakt herstellt, auf ganz einfache Art, indem man den Namen des Kindes sagt, auch Kontakt herstellt. Das ist auch Kontakt. Mhm. Und das können sie schon in der Regel noch. Und dann bist du in Kontakt mit dem Kind. Und manchmal braucht es den Augenkontakt auch nicht. Und du weißt, das Kind hat mich jetzt gehört. Es kann vielleicht nicht einsteigen, aber ich war in Kontakt mit dem Kind. Und ich konnte ihm vermitteln, schau, ich bin da, ich nehme es wahr, ich finde es nicht okay. Und ich glaube, das ist wirklich das, wo das nachher auslöst, wo dann einfach Gruppen wichtig ist, dass ich nicht das Gefühl habe, dass das Kind dann darauf einsteigt. Ich glaube, schwierig wird es dann, wenn man eben in dieser Überspannung ist und zu autoritär überkommt, weil das Kind, und gerade Mittelstufenkind, nämlich so war, die wissen eigentlich nicht genau, warum es jetzt in diese Vermeidung geht, sondern es fühlt sich einfach nicht richtig an. Aber sie können nicht benennen, so, ja, im ersten Moment, es ist Scham dahinter, ich traue mich, das nicht zu machen. Und dort dann nicht noch mehr in die Spirale, die Schamspirale zu kommen und zu sagen, so, oder? Sondern einfach zu sagen, okay, sie oder er, das Kind, das schnallt im Moment gerade nicht, was abgeht. Und wir nehmen das in aller Ruhe miteinander auseinander. Aber ich leite an und verlange nicht schon eine Reflexion und eine Veränderung vom Verhalten. Weil das führt einfach in die pure Überforderung. Und sowieso geht in dem Moment.
Oder? Also, genau, geht es eh nicht, oder? Und was auch noch spannend ist, was sie zum Beispiel auch sagen jetzt an dieser Weiterbildung, dass wenn du nachher zum Beispiel ins Gespräch gehst mit dem Kind, dass in Vermeidungssituationen die Kinder eben oft gar keine Sprache haben für das, was jetzt gerade passiert ist. Und eigentlich das Gegenteil von Vermeidung wäre Motivation und Neugier und so ein bisschen wollen wissen, um was es geht. Und sie haben wie so gesagt, es wäre dann wichtig, dass du als erwachsene Person oder Verantwortungsperson nachher wie das schaffst, bei den Kindern wieder so die Neugier zu wecken. Das kannst du einerseits machen, indem dass du zum Beispiel von dir selber anfangen zu erzählen. Also, dass du so ein bisschen sagst, hey, boah, gell, jetzt, heute Morgen in der Klasse, wo es für dich schwierig war, ist, hey, ich möchte dir gerne jetzt mal etwas erzählen. Als ich 20 war, habe ich eine Situation erlebt, wo ich am Bahnhof gestanden bin und dann bla 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 bla. Und plötzlich geht unter Umständen der Blick von dem Kind, das unter Umständen eben keinen Augenkontakt will und wirklich voll in der Vermeidung ist, geht er plötzlich wieder auf und dann merkst du wie so, ah, jetzt kommt ein Hören rein, jetzt kommt eine gewisse Neugier rein. Und die Geschichte so wirklich von einem persönlich etwas erzählen und wie auch eben so ein bisschen Beziehungsrahmen schaffen und Sicherheit geben. Auch ich habe Situationen erlebt, wo es für mich nicht okay war oder wo ich etwas so anders gemacht habe, als wie es von mir erwartet worden ist. Das kann mega fest schon helfen, um beim Kind wie wieder etwas aufmachen, eine Sicherheit geben, dass es unter Umständen eine Sprache überkommt. Aber es kann auch noch erst ein erster Schritt sein, ein weiterer Schritt, was sie zum Beispiel gesagt haben, habe ich mega eine spannende Sache gefunden, die wir nachher dann auch ausprobiert haben untereinander, ist, dass wenn du Fragen stellst, dass du ihnen Antwortmöglichkeiten gibst. Also zum Beispiel, ich sage jetzt, ist für dich Pause etwas Wertvolles? Ja, mega, weil ich finde es eigentlich das einzige Coole, warum ich in die Schule komme, weil ich mit meinen Freunden Pause verbringen. B, meine Pause ist ein Stress für mich, weil es gibt viel Konflikt und Streit. C, ja, Pause brauche ich. Ohne Pause kann ich gar nicht denken. Ich merke, dass mich das sonst ein Loch bringt. Und C, weder noch. Nichts von dem. Und das ist ganz wichtig, dass eins von allen Antwortmöglichkeiten dann aus, es ist im Fall nichts von dem, wo du jetzt das Gefühl hast, könnte es sein, auch kann sein. Und es geht oder es fällt einem, ist mir mega fest aufgefallen in dieser Situation, es fällt einem so viel einfacher, einfach A oder einfach C zu sagen, als eine ganze Antwort herbröseln. Und dann kannst du wie weitermachen, kannst wie eine nächste Frage stellen und wie nochmal nachfragen, ist dein Morgenstart an diesem Tag, ist der mega gut gewesen, hast in Ruhe zu Morgen essen und bist nachher auf den Schulweg und der war cool gewesen. B, hat schon mega Stress gegeben daheim und hast dich mega unwohl gefühlt, wärst am liebsten gar nicht in die Schule gekommen. Und so weiter. Und dort, wie so, durch so Antwortmöglichkeiten, die du vorgibst, mein Gott, das verändert schon so viel. Und es ist eben dann wieder der geschützte Beziehungsrahmen, oder? Also was ich dort mega erlebt habe, ist so, es hat sich so umsorgt angefühlt, dass sich jemand die Gedanken macht, was jetzt könnte meine Antwort auf die Frage sein. Ist mir so reingegangen.
Ja, ja, kenne ich nicht in dieser Form. Also ich, glaube, wenn ich Kinder habe, die in so Verweigerungs- oder Vermeidungstendenzen gehen, würde ich sagen, ich würde einen Unterschied machen zwischen Buben und Mädchen.
Spannend.
Weil die Mädchen doch viel, also ich nehme sie so wahr, wenn sie dann sich öffnen, dann reden sie mega viel. Und Buben sind dort ein bisschen sparsamer. Und ich habe das Gefühl, weil in der Schullandschaft doch sehr viele weibliche Lehrpersonen sind und wir reden mega viel mit diesen Kindern. Und das ist manchmal wirklich auch einfach eine schiere Überforderung und dann auch so ein Überdruss an, ah, jetzt wird sie schon wieder mit mir darüber reden. Ah, und jetzt sollte ich Fragen beantworten, wo ich keine Ahnung habe, in welchem Zusammenhang das steht, was wieder in die Überforderung führt. Oder eben, wir erwarten zu viel Selbstreflexion von den Kindern. Und ich glaube, wenn wir dort Orientierung geben und man wie Abmachung trifft und sagt, hey, look, das und das ist passiert, das nächste Mal gibt es die und die Optionen und jetzt probieren wir es einfach mal aus. Und nachher fertig. Also weißt du, einfach irgendwie mal fertig, bei den Buben vor allem, und dann auch nicht wieder, wenn sie, also gehen wir jetzt mal davon aus, das passiert jetzt immer in der Turnstunde oder in der Mathestunde, dass man dann nicht vor der Turnstunde nochmal reingeht und nochmal will darüber reden und sagen, gell, wir haben abgemacht das, weil das ist gerade nochmal Gesichtsverlust für das Kind, sondern vielleicht einfach nochmal, ich weiß auch nicht, ein Augenzwinkern oder ein Anstupsen, wo das Kind merkt, ah, ich bin da, aber wir müssen jetzt nicht nochmal darüber reden. Und das ist, glaube ich, schon etwas, ich habe manchmal das Gefühl, gerade bei den Anfangspunkten der Vermeidung machen wir manchmal das wie zu gross, das Thema, wir blasen es viel zu gross auf und erhöhen durch das die Scham beim Kind. Und dann wird es einfach umso schwieriger, um dort wieder einsteigen. Und wenn ich bei Kindern, die wirklich irgendwie sagen, okay, also die Person kommt und sagt, das Kind, das startet nur noch die Wand an, es schafft gar nicht mit. Wenn man dann zum Kind hinsitzt, und das heisst nicht, dass sich die Schultern berühren, weil das ist zu nahe, und sagen, was machst du? Und dann heisst es vielleicht nichts. Und dann sagst du, okay, ja, sag mal. Und wie halt einsteigt fürs Kind, dass es dann wie geht. Dass es dann plötzlich, dass man sagt, oh, die Aufgabe ist aber mega schwierig, die verstehe ich jetzt irgendwie auch nicht ganz. Also wie funktioniert jetzt das? Und einfach die Gedankengänge, wie selber äußert, dass nachher ein Kind eigentlich mega gut einsteigen kann und mir manchmal sagt, Frau Leute, nein, das ist falsch, so wie sie das machen. Ich sage, ah, kannst du mir dann erklären? Und dann sind wir wieder dort. Und was ich einfach auch merke, ist, oder, oftmals werden die Kinder, die vermeiden, dann Klassenassistenzen
an die Seite gestellt und die sind zu nahe am Kind. Es ist eigentlich eine permanente Überwachung und du hast viel zu wenig Luft und Raum, um überhaupt ohne beobachtet zu werden, wieder einzusteigen. Und mir würde da auch sogar, ich mag mich erinnern, als ich noch nicht in der sozialen Arbeit geschafft habe, habe ich in einer Bäckerei geschafft. Und mein Chef hat die wunderbare Angewohnheit gehabt, mir über die Schulter zu schauen, während ich am PC war. Ja, dann ist praktisch nichts mehr gegangen. Und ich habe sicher doppelt so viele Fehler gemacht wie vorher. Mhm. Weil es einfach
der Druck
mhm. sich automatisch erhöht hat, auch wenn er da vielleicht nicht wollte. Und ich konnte das in meiner Position sagen. Mhm. Und konnte sagen, ich will da nicht. Mhm. Und wenn das eine Lehrperson, also ein Schüler zu einer Lehrperson oder zu einer Klassenassistenz sagt, ist das ein Machtgefälle.
Genau.
Und es wird meistens dann das nicht akzeptiert, sondern es wird heissen, nein, für das bin ich aber da.
Genau, also vielleicht ein Teil auch zum Klassenassistenten schnell ein bisschen besser verstehen. Sie kommen dann vielleicht den Auftrag über, bleibst du nah dran an dem Kind, oder? Weil das ist ein bisschen Gefahr, dass der uns eben so schlüpft und nicht mitmacht und so. Und sie machen jetzt dann zu ihrem besten Wissen und Gewissen, logisch, oder? Und ist aber genau das, oder, bei der Vermeidung. Also eine Vermeidung hat etwas dahinter, wo das Kind eigentlich nicht in Kontakt gehen lässt. Und eigentlich darum der Raum so wichtig wäre, oder? Und das ist das, was wir, also ich finde vor allem wir weiblich sozialisierte Menschen ja dann immer gerade ins Gegenteil gehen. Wir geben viel Empathie, wir geben viel Nähe, wir geben viel Liebe. Und bei einer vermeidenden Person kann das total kontraproduktiv sein, oder?
Also, ja, also, oder, und wenn man es nochmal, ich finde immer wichtig, tun wir es als Erwachsene ummünzen, oder wie geht es uns selber? Man hat vielleicht eine Situation, wenn man, also viele Schulhausteams haben ja so Teamsitzungen. Mhm. Und jetzt gehen wir mal davon aus, du sitzt in einer Teamsitzung und das heisst, tu dich doch bitte mal äußern zu dem und dem. Und du merkst, nein, ich will mich nicht äußern, weil dann kommt jetzt da nicht gut, wenn ich das mache. Oder meine Haltung ist eine andere. Und dann kommt jemand und sitzt die Schulleitung noch neben dich hin und sagt, nein, also Andreas, das würde sich schon interessieren.
Das von dir.
Oder? Mhm. Und immer mehr drückt. Ich meine, also eigentlich, die normale Reaktion wäre wahrscheinlich Flucht, oder? Sag du, ich muss jetzt da raus, es würde mir viel zu eng.
Oder auf kämpfen.
Genau.
Oder du musst nachher in die Aggression gehen, genau. Was nachher dann zwar Kontakt würde bedeuten, aber natürlich dann die Ausflucht von der Vermeidung wäre. Also, ja, genau. Genau.
Und wir wundern uns manchmal, warum dann Kinder so reagieren und tun es als unanständig abstempeln. Und gleichzeitig ist es eine natürliche Reaktion. Und ich finde, dort werden Klassenassistentinnen werden dort wirklich allein gelassen. Weil, glaub, wir setzen die Klassenassistentinnen ein bei Kindern, wo Leute wie wir, die lange Erfahrung haben in der Pädagogik und in der Sozialpädagogik, auch zuerst hinschauen müssen und denken, wie machen wir das jetzt genau und unsere Strategie zurechtlegen. Und manchmal müssen wir die innerhalb von einer halben Minute auch wieder ändern, anpassen, weil man merkt, das Kind reagiert nicht auf das oder es reagiert eben mit mehr Rückzug oder mit mehr Widerstand. Und das einfach der Klassenassistenz abzugeben, ist, finde ich, nicht verantwortungsbewusst. Aber das ist ein systemischer Aspekt. Oder? Und ich habe das Gefühl, man wird sich dessen schon langsam bewusst, weil man einfach merkt, das geht nicht und Professionalisierung der Klassenassistenten findet statt. Mhm. Und gleichzeitig finde ich es mega wichtig, wenn man Klassenassistenten einsetzt, dass man dort mit ihnen wirklich gute Strategien erarbeitet und auch der Klasse, wie den Kind klar machen, die Lehrperson und Klassenassistent sind auf Augenhöhe. Weil meistens passiert es dann auch so, dass dann, ja, wie, oder es funktioniert nicht, die Klassenassistent getraut sich zum Teil auch nichts zu sagen, wartet auf die Lehrperson. Die Lehrperson wartet vielleicht auf Klassenassistenten, sagt, die sagen schon etwas, die ist ja für das da. Also manchmal gibt es dann dort auch ganz viel Orientierungslosigkeit unter den Erwachsenen und das wiederum wirkt sich aus auf die Kinder.
Mm. Mm. Ja, es ist ein hochkomplexes Thema und gell, ich als Lehrperson, manchmal bin ich dann schon an dem Punkt, ich habe letztens gerade etwas ausprobiert in der Klasse, wo ich war, dass ich das Wort «müssen» habe versucht, einen Tag lang zu streichen. Mhm. Und habe mit «du sollst» oder «du darfst» gearbeitet. Und du glaubst nicht, wie unglaublich schnell Kinder waren zwei Klassler. Ich habe wirklich so geschmunzelt. Dann gesagt, aha, für ein Trinkchen, wenn ich nicht muss, was kann ich denn sonst noch? Mhm. Und dann habe ich realisiert, ah, krass, also sie gehören mega alles, mhm. wirklich. Also einen Tag habe ich es ausprobiert. Und wirklich, ich glaube, in der dritten Aussage, als ich es müssen weggelassen habe, kam die Frage, sie gehören mega alles. Und ich glaube, es ist zeitgemäß, Optionen zu haben im Schulsetting. Und weißt du, in dem Moment, oder, wo ich dann, also dann, wo die Frage, gegen die Frage kam, ist, aha, was kann ich denn sonst, anstatt, wenn ich in der Orientierung und Führung bleiben möchte, müsste ich können Vorschläge machen. Oder ich gehe ins, was schlägst du vor? Ja. Und dann geht man ins Aushandeln.
Also ja, und dort, also ich glaube, ja, das kann man machen und gleichzeitig dürfen wir uns nicht wundern, wenn, ich habe ganz viele Lehrpersonen, die kommen und sagen, Klasse, los nicht auf mich. Und sie tun eigentlich alles in einer Bitte formulieren. Mm. Oder? Tun bitte eure Hefter schliessen. Mm-hmm. Und nachher schliesst die Hälfte nicht mm-hmm. und dann sagt man, ah, Klasse ist respektlos, sie machen nicht das, was ich will. Und die Kinder hören die Bitte. Mm-hmm. Und dort finde ich schon, braucht es ein Verständnis, was will ich, dass sie machen. Und dann heisst es, ich will, dass alle ihre Hefter schliessen und auch Wunder, sie hören. Und dann gibt es halt Sachen, wo du sagst, ja, und ich kann dann optional etwas aufbieten. Aber dann muss man diese Möglichkeit, oder? Da gebe ich dir recht, muss man dann wie geben. Mhm. Weil wenn du dann sagst, ja, ich möchte gerne, oder du kannst, oder wenn du Lust hast.
Ja, genau, so in dem Stil.
Oder dann, ja, dann lass es offen. Und wenn dann ein Kind kommt und sagt, ich habe aber keine Lust, und auf das habe ich auch keine Lust, weil ich habe jetzt die Wahlmöglichkeit, dann kann man nachher nicht sagen, ja, und jetzt verweigerisch. Mhm. Oder vermeidisch. Das geht nicht.
Mhm. Genau, oder? Also es ist super interessant. Es ist wirklich cool. Das letzte Zitat von ChatGPT, das zum Thema Verweigerung oder Vermeidung, ich habe es so gut gefunden. ChatGPT kann man ja wirklich auf verschiedene Arten nutzen. Und jetzt, das möchte ich einfach zum Schluss noch sagen. Der Weg zum Glück liegt in der Vermeidung von Unannehmlichkeiten. Das kann man sich einfach mal so, glaube ich, auf.
Ja, dort ist vielleicht auch die Grenze von ChatGPT, weil das Leben einfach komplexer ist wie das. Wenn auch spannend, was hast du gefragt? Weißt du, was du gefragt
Nein. Einfach, also ich war im Thema Vermeidung drin und dann irgendwie quasi so die positiven
Aspekt
von Assoziationen mit Vermeidung und so. Ja, genau. Ja, genau. Und dann bringt es das.
So gut.
Also ein Anteil hat es. Ja. Und gleich geht es natürlich noch viel, viel weiter und viel, viel tiefer, oder? Ja. Aber ich habe wie so gemerkt, mir gibt es jetzt ganz schnell so eine Veränderung im Kopf, dass wenn ich es mal von dieser Seite anschaue, wird plötzlich auch etwas möglich aus der Vermeidung. Mhm. So. Mhm.
Ja, zusammenfassend würde ich jetzt sagen, schauen, wenn man als Lehrperson einem das stresst, die Vermeidung. Hinzuschauen, warum und dort bei sich selber den Stress reduzieren. Und sich wirklich sagen, ich übernehme Verantwortung, indem ich eine ruhige, klare Ansage mache. Dem Kind Raum geben, auch mir Raum geben. Und dann bin ich überzeugt, es tut sich schon viel verändern. Und einfach in dieser Gelassenheit bleiben. Mm. Und nicht anfangen, Druck erhöhen, weil man selber in Stress hat.
Mm. Und ich nehme sicher noch mit, die Rolle wieder klären oder die Rolle aufteilen. Mm-hmm. Ich bin die Lehrperson, du bist der Schüler. Mm-hmm. Dass das wie auch noch
ein klar ist.
Sehr hilfreiches Tool ist, um Klarheit zu schaffen. Mm-hmm. Mega cool. Anja, ich glaube, wir finden einen Abschluss.
Wir finden einen Abschluss für diesen Monat.
Ja.
Vergessen Sie es nicht.
Ja, stimmt.
Die nächste Folge wieder im Monat.
Ja.
Wir wissen noch nicht, wann. Ob wir Anfangsmonat, Ende Monat, das haben wir noch nicht herausgefunden.
Nein, das tut sich jetzt noch ein bisschen herausstellen.
Genau.
Und wir sagen danke vielmals von Herzen.
Warte, ich muss noch etwas sagen. Ja, weil wir es ja noch nicht wissen, ist umso wichtiger, könnt uns abonnieren.
Ja.
Weil wenn ihr auf die Glocke drückt, dann tut es euch anzeigen, wenn wir einmal kommen. Das ist ein bisschen einfacher, wie immer wieder schauen.
Richtig, das ist sehr wichtig. Und wenn ihr dann gerade schon am Umdrücken seid, dürft ihr uns auch noch ein paar Sternchen schicken. Oder unseren Link euren Liebsten schicken, wo ihr das Gefühl habt, hey, das wäre doch gerade auch noch ein Podcast für XY, das wäre voll fantastisch. Dann haben wir nämlich unsere Reichweite und Sichtbarkeit wieder ein bisschen erweitern, dank euch. Es ist so schön, dass ihr uns zuhört und dass ihr da seid und dass ihr uns Mail schreibt, wenn ihr Fragen habt. Auch gerne zu dieser Folge, wenn sie euch gefallen hat, wenn sie bei euch etwas angeregt hat oder wenn es bei euch noch mehr Fragen aufgerührt hat. Bitte schreibt uns ein Mail unter input@herzundbildung.ch. Wir sind gerne für euch da. In dem Sinn
sagen wir Tschüss und wünschen euch einen schönen Monat.
Ganz einen schönen Monat. Tschüss.
Tschüss.